90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday ist zurück aus der Winterpause. Malte Asmus begrüßt euch zurück zu diesem Format hier auf meinsportradio.de und ich begrüße auch die beiden Experten von 90 plus, die dann heute wieder ihre 5 Fragen an den Spieltag in Europa formulieren und natürlich auch ihre 3 gewagten Prognosen wieder stellen. Das sind Marius Merk und Manuel Behlert heute. Hallo ihr beiden.
Servus.
Hi.
Zum Start dann gleich in die Bundesliga zum Topspiel des aktuellen Spieltags, das am Freitag bereits um 20.30 Uhr angepfiffen wird. In Leverkusen in der Bayer Arena geht es zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München zur Sache. Der souveräne Tabellenführer also jetzt dann zu Gast bei Bayer Leverkusen, die ja nach schwierigem Start in die Liga hinten raus in der ersten Saisonhälfte dann ja durchaus zugelegt haben. Die Champions League und alle Ziele, die sie sich vor der Saison gesetzt haben, also wieder in Griffweite haben. Und gucken wir voraus auf dieses Spiel und fragen uns, wem gelingt denn der bessere Start nach der Winterpause? Das ist unsere erste Frage heute hier bei den 5 Fragen bei 90 plus und R Matchday. Und die geht an Manuel Behlert. Manuel.
Also die Vorzeichen sind so, dass tatsächlich man sagen kann, dass Bayern 04 Leverkusen im Moment die etwas besseren Voraussetzungen für einen guten Start hat. Und das wäre gerade für Leverkusen Verhältnisse bei einem Spiel gegen den Favoriten gegen Bayern auch ein Unentschieden. Also es ist durchaus denkbar, dass Bayern in Leverkusen Probleme bekommen wird, weil in den letzten Jahren hatte Bayern ohnehin immer Probleme in Leverkusen. Leverkusen kann aus dem Vollen schöpfen, hat, wie du schon eben angesprochen hast, am Ende der Hinrunde sich deutlich verbessert, hat mehr Konstanz in den Leistungen gehabt, hat in der Offensive die Tore gemacht in den entscheidenden Situationen. Es war auch noch nicht unwahrscheinlich konstant, aber wie gesagt, zu Hause gegen die Bayern sind das häufig sehr ausgeglichene Spiele. Spieler wie Bailey sind in absoluter Topform, die Winterpause verlief komplett ruhig, der Kader ist unverändert geblieben, ist gut eingespielt, Herrlich konnte nochmal seine eigenen Feinheiten trainieren, konnte nochmal ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Sie haben 28 Punkte geholt in der Hinrunde. Das ist für den Umbruch oder für diese neue Entwicklung unter Herrlich absolut in Ordnung. Und bei Bayern waren einige Spieler während des Trainingslagers angeschlagen. Lewandowski und Hummels fahren jetzt nicht mit nach Leverkusen. Kimmich ist zwar dabei, aber ist nicht topfit. Zudem sind die Ziele so, dass man jetzt noch nicht bei 100% sein kann und muss, sondern eher, dass Bayern darauf hinarbeitet, wenn es in der Champions League ernst wird, da zu sein, weil das einfach der Liga-Vorsprung so hergibt. Dazu muss Sandro Wagner integriert werden, der wahrscheinlich starten wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Unentschieden gibt oder sogar einen Sieg für Leverkusen, was auch dafür spricht, was dadurch zustande kommt, dass Bayern tatsächlich in der Hinrunde auch eine relativ große Heim-Auswärts-Diskrepanz hatte und auswärts zwar häufig die Resultate geliefert hat, aber eben auswärts nicht so gut gespielt hat wie zu Hause.
Bayern in den letzten 84 Bundesligaspielen 78 Mal ungeschlagen. Aber das letzte Mal, dass sie selbst gewonnen haben in Leverkusen, das ist schon 5 Jahre her. Damals der Trainer übrigens auch Jupp Heynckes. Das hat er heute voller Stolz dann auf der Pressekonferenz auch nochmal kundgetan. Marius, was glaubst du vor diesem Hintergrund, vor diesen Statistiken und vor dem auch, was Manuel eben gesagt hat? Wie sieht das am Wochenende oder am Freitag aus? Wem gelingt denn der bessere Start aus deiner Sicht?
Ja, ich finde, Manu hat da schon ganz gute Punkte genannt. Bayer ist gerade aus dem letzten Jahr in hervorragender Form ausgeschieden. Für sie kam fast die Winterpause, kann man schon sagen, ein wenig ungelegen. Sind eigentlich relativ mäßig in die Saison gestartet. Haben aber auch schon vor allem im Auftaktspiel bei den Bayern gezeigt, dass in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen ist. Bis dann die Resultate sich eingestellt haben, hat es noch ein wenig gedauert. Aber gerade bei dem Spiel in der Allianz Arena, haben die Bayern 3-1 gewonnen. Konnte Bayer meiner Meinung nach den Favoriten viel häufiger unter Druck setzen, als man das vor Beginn erwartet hat. Die Bayern haben natürlich unter Heynckes ihre Form gefunden und sich quasi jetzt auch schon im Spätherbst, Frühwinter den Meistertitel erarbeitet. Auch wenn die Leistungen, wie Manu schon angesprochen hat, in den letzten Wochen nicht unbedingt souverän waren, wurden meistens die 3 Punkte irgendwie eingefahren. Ob so eine Form dann auch in Leverkusen reicht, ist eher fraglich, vor allem durch den Ausfall von Lewandowski. Man muss dann auch mal schauen, wie Sandro Wagner das gleich gegen eine der wohl oder vielleicht die formstärkste Mannschaft der späteren Hinrunde, wie sich Sandro Wagner da beweisen wird. Also für mich sind die Vorzeichen nicht unbedingt so günstig für die Bayern, gerade jetzt auch zum Auftakt dann bei Leverkusen zu spielen. Also ich denke, dass die Bayern bis ans Äußerste gefordert werden und ob dann auch gleich 3 Punkte rausspringen darf, muss man eher mal abwarten.
Die hat auf jeden Fall Jerome Boateng gefordert. Er hat gesagt, wir müssen gleich nach Start wieder loslegen, gleich wieder daran anknüpfen, wo wir eigentlich aufgehört haben und gleich auch ein Zeichen setzen, damit da gar nicht erst noch Fragezeichen aufkommen oder irgendwie eine mögliche Abwärtsspirale sich dann doch nochmal wieder einsetzen könnte. Jetzt habt ihr die Ausfälle schon angesprochen. Sandro Wagners Debüt steht offenbar bevor. Manuel, glaubst du, er kann sofort den Bayern helfen, wenn er jetzt reinkommt? Ist er so schnell schon integriert?
Ja, das absolut. Er kennt noch den ein oder anderen Spieler von früher, also Franck Ribéry beispielsweise. Er weiß, was er zu tun hat. Er ist ein erfahrener Spieler mittlerweile, der auch mit seinen Qualitäten, finde ich, auch gerade für Auswärtsspiele durchaus in Frage kommt. Bayern wird das ein oder andere Mal unter Bedrängnis geraten und denke ich auch mal den ein oder anderen Ball klären müssen, mal mit einem langen Schlag arbeiten müssen. Wagner hat einen guten Körper, kann sich da einsetzen, kann den Ball behaupten. Muss noch nicht mal unbedingt bei Spielen gegen Top-Gegner knipsen, wenn er eingesetzt wird, sondern eher dann die Verteidiger bearbeiten und wirklich das ganze Spiel über beschäftigen. Die Bayern-Verteidiger haben auch gesagt, dass sie froh sind, dass sie jetzt mit Sandro Wagner spielen können und nicht mehr gegen ihn spielen müssen, auch wenn er nicht jede Woche Tore schießt. Also er ist schon jemand, der die Verteidigung extrem nerven kann und das dürfte für die Spieler im offensiven Mittelfeld, wo Bayern ja tatsächlich komplett ist, also mit James, mit Robben und Coman starten wird, vermute ich, oder Thomas Müller, das weiß man noch nicht genau. Da haben sie ja die Qual der Wahl. Also der könnte schon dafür sorgen, dass die anderen Spieler dahinter profitieren und ich denke nicht, dass es da irgendwelche Eingewöhnungsprobleme gibt.
Jupp Heynckes sieht auf jeden Fall die Situation bei Bayern München derzeit absolut gelassen, verweist auf die gute Arbeit, die im Trainingslager in Katar gemacht wurde. Marius, jetzt hast du gesagt, wahrscheinlich eher ein Unentschieden. Wie schlägt sich das denn dann in Toren nieder? Was tippst du?
Ich denke, dass zum Auftakt in der meistens bei den Teams noch nicht so alles rund läuft, nachdem man dann 2-3 Wochen aus dem Spielbetrieb raus war. Deswegen würde ich zu einem 1-1 tendieren, aber um nochmal zu einem Punkt von Manu zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass die bei der Integration von Wagner, wollte ich nochmal kurz anführen, personell oder menschlich in der Mannschaft dürfte es da keine Probleme geben. Aber die Frage, die da verbleibt, ist für mich, ob es auch gleich sportlich so ist und selbst wenn er sich sportlich integrieren sollte, ist es ebenso fraglich, ob das auch gleich im ersten Spiel geschieht. Nochmal zu dem Punkt und ich denke, wie gesagt, dass die Bayern auch letztes Jahr kamen sie bei dem Auswärtsspiel in Freiburg eher schleppend aus der Winterpause. Bis da alles läuft, dauert es möglicherweise 1, 2, 3 Spiele. Deswegen würde ich sagen, dass es morgen 1-1 Unentschieden gibt.
Manuel, gehst du da ergebnistechnisch mit? Du hattest ja auch gesagt, eher unentschieden, aber auch beim genauen Ergebnis 1-1, bist du dabei?
Ja, das wäre auch so mein Gedanke gewesen. Also ich halte aber auch von 0-0 bis 2-2 alles möglich. Leverkusen hat auch vor der Winterpause wieder einige Defensivschwächen offenbart, beispielsweise bei dem 4-4 gegen Hannover, was ein unglaublich wildes Spiel war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Tore fallen, aber es kann auch genauso gut ein Abtasten werden. Das hängt ganz davon ab, welche Herangehensweise beide Trainer da morgen wählen, aber ich bleibe dabei. 1-1 hört sich schon sehr gut an.
Dann gucken wir doch gleich auf ein weiteres Spiel, was in der Bundesliga am Wochenende auch noch stattfindet. Da geht's nämlich quasi um die Thronfolge, will ich nicht sagen, aber zumindest im Verfolgerduell um die Champions League Plätze und da will Bayer Leverkusen natürlich auch mit eingreifen. Da wollen aber vor allen Dingen auch RB Leipzig und Schalke 04 ein Wörtchen drum mitreden. Die Leipziger momentan auf Platz 5 mit 28 Punkten, die Schalke auf Platz 2 mit 30 Punkten, also nur 2 Punkte Differenz. Da kann es dann sogar einen kleinen Tausch geben und im optimalen Fall kann sogar Bayer Leverkusen ja an allen vorbeiziehen dort hinter den Bayern. Das werden wir gleich mal beobachten, das zweite Spiel. Und da wird dann die zweite Frage hier bei 90plus und Airmatchday an das Wochenende gestellt werden.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
90 Plus und Air Matchday mit den Kollegen von 90 Plus, Manuel Behlert und Marius Merk. Und wir schauen auf das Duell zwischen Rasenball Leipzig und Schalke 04 voraus. Samstag 18:30 Topspielzeit in der Bundesliga. Und es ist ja, ich habe es eben am Ende des letzten Takes schon gesagt, im Grunde das Spiel um Platz 2 momentan in der Tabelle. Denn die können beide da ja dann nach dem Spieltag draufstehen auf diesem Platz. Und die Frage, die sich Marius Merk zu diesem Spiel stellt, ist, kann Schalke erneut RB die Punkte klauen? Ist ja schon ein paar Mal vorgekommen in letzter Zeit, Marius.
Ja, zumindest ist es so ein bisschen der Startschuss für die erfolgreichste und vor allem ruhigste Hinrunde bei den Schalkern seit langem gewesen, dass man gleich zum Auftakt die Heimpartie gegen Leipzig eben mit 2:0 gewinnen konnte. Zu dem Zeitpunkt möglicherweise ein wenig überraschend. Leipzig amtierender Vizemeister und Schalke, die würden am liebsten die Saison 2016-2017 einfach aus der Vereinshistorie streichen. Und trotzdem gab es einen souveränen 2-0-Sieg zum Auftakt. Da hat auch gleich mal, ging auch die Stimmung gleich in die richtige Richtung und dementsprechend konnte Tedesco mit seiner Mannschaft darauf aufbauen. Hat die Hinrunde dann auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Der Vorsprung ist jedoch gering. Das Verfolgerfelder Bayern ist ziemlich dicht beisammen, was für mangelnde Konstanz dieser ganzen Teams spricht. Also Schalke hat momentan 30 Punkte, mit die 28 Punkten liegen dahinter Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Gladbach. Also das Spiel zwischen Schalke und Leipzig kann möglicherweise sogar als 6-Punkte-Spiel gesehen werden. Wenn Leipzig gewinnen sollte, überflügeln sie die Schalker, andernfalls setzen sich die Schalker sogar 5 Punkte ab. Die bei den Schalkern könnte der Winterneuzugang Marco Piazza, der von Juventus Turin ausgeliehen wurde, starten. Ist momentan, so wie ich gelesen habe, ist das sogar wahrscheinlich. Hingegen ist bei den Leipzigern so ein bisschen, die waren wahrscheinlich so ein wenig froh, dass die Winterpause da war. Die letzten 4 Spiele vor der Vorrunde konnten allesamt nicht gewonnen werden. Insgesamt hat man bereits jetzt 5 Niederlagen auf dem Konto. Zum Vergleich, in der Vorsaison hat man die erste Niederlage überhaupt Ende November in Ingolstadt kassiert. Die Dreifachbelastung mit Champions League und Pokal, wo man ja aus dem Pokal ist man ja dann gegen Bayern ausgeschieden, aber die europäische Zusatzbelastung hat den Leipzigern sehr zugesetzt. Man hat sehr viele Punkte liegen lassen. Ist von der Klasse im Kader deswegen meiner Meinung nach nicht unbedingt da, wo man sein sollte. Platz 5 ist für diesen Kader jedenfalls viel zu wenig. In der Rückrunde wird dann eine Steigerung her müssen und dementsprechend wird das Spiel am Samstag, das Topspiel um 18:30 Uhr, umso wichtiger für beide Mannschaften sein, weil man damit auch, wie ich schon an dem Schalker-Beispiel erwähnt habe, die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde stellen können.
Der Ausgang der Hinrunde war ja durchaus schwierig zu sehen bei beiden Mannschaften. Du hattest das eben schon angedeutet. Manuel, wenn wir auf die Ergebnisse noch mal gucken. Leipzig aus den letzten 5 Spielen nur einmal gewonnen, 2-mal verloren, 2-mal unentschieden gespielt. Die Schalke auch nur einmal gewonnen, aber 4 Remis geholt. Und da waren ja so ein paar wirklich kuriose Remis dabei, wie zum Beispiel dieses 4-4 gegen Dortmund, was ja eigentlich ein gefühlter Sieg war. Aber es war eben auch ein 2-2 gegen Köln mit dabei. Wie würdest du den aktuellen Stand beider Teams einschätzen?
Ja gut, das kommt natürlich auch darauf an, wie gut beide in der Winterpause im Trainingslager gearbeitet haben. Ich denke schon, dass Schalke, dadurch, dass sie nicht international spielen und jetzt den Kader auch nochmal verbreitert haben mit Piazza und mit Teuchert und vielleicht kommt hier sogar noch Baba, dass Schalke Stand jetzt wirklich in einer ganz guten Verfassung sich befinden, dass bei Leipzig wirklich viel zu verändern war oder anzupassen war. Da ging es darum, die Automatismen wieder zu finden und einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu generieren und natürlich auch die hohe Belastung wegzustecken, da vielleicht im athletischen Bereich noch ein bisschen zu arbeiten, wobei ich Leipzig nicht für unfit hielt, sondern einfach nur da, ich fand die Rotation ein bisschen schwierig. Da gibt es auch in den kommenden Transferperioden im Kader noch das ein oder andere aufzubearbeiten. Ich würde schon sagen, dass ich beide relativ auf Augenhöhe sehe. Das hat die Hinrunde gezeigt. Das, denke ich, sind auch die Eindrücke aus der Vorbereitung, die man so als Außenstehender bekommen konnte. Ich will jetzt von meiner Prognose gleich noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ich sehe Schalke schon auf einem guten Weg.
Auf einem guten Weg. Man arbeitet ja auch schon in Richtung neue Saison, hat sich da ja schon mit Uth von Hoffenheim verstärkt. Allerdings ist die Frage, was wird mit Goretzka, was wird mit Meier, ja immer noch offen. Marius, glaubst du, das verunsichert die Mannschaft oder spielt das momentan keine Rolle?
Ich glaube nicht, dass es die Mannschaft verunsichert, aber ich denke, dass die Fragen sich dazu immer weiter häufen, solange noch kein endgültiges Ergebnis in diesen Angelegenheiten feststeht. Und ich denke, dass langes Fragen mit der Dauer auch auf die Nerven gehen kann. Also es wird dann, Tedesco wird gefragt werden, Heidel wird gefragt werden. Irgendwann, wenn sie nicht bald geklärt wird, die Zukunft, werden die Mitspieler gefragt werden. Es könnte einfach ein Thema sein, dass die tolle sportliche Entwicklung wenig überschattet und dann könnten die negativen Auswirkungen kommen. Ich denke aber jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison ist es noch ein wenig früh. Das ist ja noch ein bisschen, aber wenn nicht bald zeitnah da irgendwie eine Klärung reinkommt, dann könnte das wirklich ein Problem werden.
Manuel, Leipzig hat ja auch seine Personalfragen, die da noch nicht so ganz geklärt sind. Gerade jetzt, weil bei Liverpool ja das Geld unheimlich locker sitzt, könnte es eben sein, dass Keita vielleicht doch zur Winterpause schon den Verein verlässt und nach Liverpool geht? Oder glaubst du, das wird dann doch so sein, dass erst im Sommer dann dieser Transfer zustande kommt?
Ralf Hasenhüttl hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie kein Interesse daran haben, Naby Keita im Winter abzugeben und dabei bleibt es, hat er gesagt. Wir wissen alle, dass solche Aussagen nicht immer hundertprozentig ernst zu nehmen sind, aber ich denke schon, dass er da auch darauf hinaus will, dass er erst im Sommer geht. Er war schon sehr bestimmend auf dieser Pressekonferenz, auch wenn zuletzt gemunkelt wurde, Keita sei im Kopf nicht so richtig da. Ich glaube schon, dass Leipzig es schwer haben würde, ihn jetzt zu ersetzen. Und auch ein Vorgriff auf den Sommer wäre vielleicht jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, auch wenn man 20 Millionen mehr bekommt, nicht unglaublich geschickt. Leipzig will in die Champions League, braucht Keita dafür und einen Spieler jetzt einzugewöhnen, ohne dass er jetzt noch eine Vorbereitung hat mit der Mannschaft, halte ich für unglaublich schwierig. Also ich gehe davon aus, dass der Transfer erst im Sommer zustande kommt, es sei denn, da kommt nochmal ein ganz anderer Wind rein, da wird nochmal Druck seitens Keita oder seinen Beratern gemacht oder es wird noch eine komplett verrückte Summe jetzt im Winter oben drauf gelegt.
Marius, nun hatte Jürgen Klopp ja auch in Sachen Coutinho immer wieder ausgeschlossen, dass der Wechsel zur Winterpause stattfinden wird und er war dann plötzlich doch da. Ist das von Hasenhüttl jetzt ein ähnliches Pokerspiel oder würdest du sagen, da ist mehr Fleisch hinter?
Ja, ich glaube dem Hasenhüttl da schon. Nur weil Liverpool so blöd ist und einen Schlüsselspieler im Winter verkauft, muss es dann Leipzig trotz getroffener Abmachung mit Liverpool dann nicht gleich tun und ihren Schlüsselspieler auch im Winter abgeben, auch wenn der Transfer mit dem anderen Verein schon eingetütet ist. Ich denke, dass da Leipzig seinen Standpunkt klar ausgedrückt hat. Ich denke auch, dass Hasenhüttl mal klarer Worte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig jetzt unter all den ganzen Punkten, die Manu eben schon genannt hat, aufgrund dessen wohl ihren besten Spieler schon im Winter abgeben. Dafür ist die restliche Saisonplanung noch so ambitioniert und Keita ist einfach nun mal der Schlüsselspieler bei Leipzig und zu dem jetzigen Zeitpunkt quasi das Herzstück der Mannschaft rauszureißen, wäre mehr als fahrlässig.
Und für das Heimspiel gegen Schalke ist er ja dann auch dabei. Marius, wie geht's denn aus deiner Sicht aus?
Manu hat ja vorhin gesagt, er sieht die Schalke auf einem guten Weg. Ich grundsätzlich auch, aber nicht unbedingt jetzt am Samstag, weil ich denke, dass Leipzig im Winter relativ nötig war, die Kräfte auftanken konnte und dementsprechend ziemlich frisch in die Rückrunde startet, motiviert, vor allem die Negativserie zum Jahresende wieder auszumerzen und deswegen ein Statement auch zu setzen mit dem Sieg gegen eine Top-Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass sich Leipzig in dem Spiel mit 2-0 durchsetzen wird.
Und da strittst du in Widerspruch zu Manu, der nämlich seine gewagte Prognose, die wir jetzt schon ein bisschen vorziehen, dann mal äußern darf. Manu, du gehst vom kompletten Gegenteil aus.
Ja, ich sage, dass Schalke zum Rückrundenstart in Leipzig gewinnen wird. Dafür müssen natürlich viele Dinge zusammenkommen, aber ich traue Schalke definitiv zu. Also im Hinspiel hat man schon gesehen, auch gegen ein fittes Leipzig, gegen ein motiviertes Leipzig, dass man es schaffen kann mit einer disziplinierten Defensivarbeit. Wenn man tief steht, dass man einfach dafür sorgen kann, dass Leipzig Probleme bekommt. Sie sind nicht unglaublich kreativ, beziehungsweise sind nur dann kreativ, wenn sie auch wirklich die nötigen Räume bekommen. Leipzig kommt deutlich mehr über Dynamik, stellt Pressingfallen und wenn Schalke in diese eben nicht reintappt, dann bin ich ziemlich überzeugt davon, dass Schalke mit einer gewissen Effizienz, die sie immer wieder gezeigt haben, auch mit den mehr Möglichkeiten mit Piazza jetzt zum Beispiel mit einem Harit, der ohnehin in einer super Form war in der Hinrunde, dass Schalke das Spiel auch gewinnen kann. Und ich denke, dass Tedesco als Motivator und ohnehin als Taktiker einen sehr guten Job gemacht hat in der Hinrunde und immer wieder angepasst hat. Und jetzt konnte er nochmal in der Vorbereitung Akzente setzen, konnte nochmal seinen Spielstil besser implizieren und ich denke, dass Schalke das Spiel gewinnt.
Also werden wir natürlich verfolgen, dann am Samstag 18.30 Uhr Topspiel in der Bundesliga Leipzig gegen Schalke, wer von euch beiden dann recht hat und ob Schalke dann, wenn es so ausgeht, wie Manuel sagt, weiterhin die zweite Kraft hinter Bayern München bleiben wird. Wir kommen von Leipzig und Schalke jetzt in die Premier League und schauen auf den Club, der ja um Naby Keita noch buhlt, der Liverpool FC nämlich, der empfängt Manchester City und das könnte, meinen zumindest unsere Experten, vielleicht ein Novum in dieser Premier League Saison bringen. Mehr dazu gleich hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de mit Manuel Behlert und Marius Merck von 90 Plus und mit mir, mit Malte Asmus von meinsportradio.de. Wir schauen auf unsere dritte Frage an das Fußballwochenende in Europa. Die bezieht sich auf Liverpool gegen Manchester City in der Premier League. Sonntag 17 Uhr wird angepfiffen und es ist ja das Spiel 1 nach Coutinho. Der Spielmacher der Liverpooler ist nicht mehr dabei. Der große Star der Mannschaft ist weg in Richtung Barcelona gewechselt. Und deshalb die Frage an Marius Merck, unseren Premier League Experten. Wird es die Meisterprüfung für den anderen oder für den Neuzugang für Van Dijk?
Ja, das bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin kommt dann natürlich die möglicherweise beste Premier League Mannschaft aller Zeiten. So muss man ja momentan von Manchester City sprechen, aber grundsätzlich waren die letzten Wochen für den FC Liverpool sehr erfolgreich. Wenn man sich ein wenig zurückerinnert, im Herbst gab es bei den Tottenham Hotspurs eine empfindliche 4:1 Pleite. Da waren schon die Fälle für die Champions League Plätze ein wenig weggeschwommen. Die Stimmung war schlecht seitdem, aber hat man einen beeindruckenden Run gestartet und ist mittlerweile wieder auf Platz 4 geklettert mit 44 Punkten. Hat den zweiten Manchester United mit 47 Punkten und den dritten Chelsea mit 46 Punkten in absoluter Schlagdistanz. Man ist näher an diesen beiden Plätzen dran als die Verfolger an einem selbst. Die Spurs und Arsenal sind mit 41 und 39 Punkten knapp hinter Liverpool, aber haben schon mal, wie zum Beispiel jetzt Arsenal, mehr als ein Spiel Rückstand. Ja, es wird, wie gesagt, das erste Spiel ohne Philippe Coutinho, für mich eigentlich ganz nachzuvollziehender Abgang, aber da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, aber sportlich auf jeden Fall ein herber Rückschlag, hat in der bisherigen Saison 7 Tore und 7 Vorlagen fabriziert für seinen ehemaligen Club. Ja, der Neuzugang Virgil van Dijk, da kann man über die Ablösesumme lachen, sein Debüt war aber schon mal vielversprechend im FA Cup gegen Everton im Derby, hat er gleich mal den Siegtreffer nach einer Ecke erzielt, aber er wird entsprechend auch wichtig sein für die weitere Rückrunde. Der Abwehrverbund bei Liverpool ist nicht wirklich herausragend. Joel Matip hat bei all seinen tollen Anlagen nicht wirklich gezeigt, dass er diesen Defensivverbund führen kann. Das wird jetzt eine Aufgabe, die dem Holländer zukommen wird. Ja, und dementsprechend wird er für den weiteren Verlauf der Rückrunde wichtig sein. Hingegen bei Manchester City mittlerweile 62 Punkte, 15 Punkte Vorsprung auf den zweiten Manchester United. Da kann man schon ziemlich sicher sagen, wer dieses Jahr in England Meister werden wird. Die überragende Form aus dem Herbst ist jedoch ein wenig abhanden gekommen in den letzten Wochen. Man muss schon quasi so ein Haar in der Suppe finden wie das zweite Unentschieden in der Saison. Ja, das war bei Crystal Palace vor kurzem relativ überraschend. Aber wenn das schon die Negativerlebnisse sind, dann weiß man, wie gut die Runde läuft. Möglicherweise könnte es auch noch ein wenig Unruhe geben aufgrund von Transfergeschichten. Pep Guardiola sucht anscheinend noch eine offensive und eine defensive Verstärkung. Der Innenverteidiger sollte eigentlich Virgil van Dijk werden. Den hat jedoch Liverpool weggeschnappt. Ja, jetzt wird Alexis Sanchez für die Offensive gehandelt. Nur auf einmal sollen sich nach heutigen Berichten da auch Manchester United eingeschaltet haben. Also möglicherweise könnte da noch ein bisschen Unruhe wegen möglicherweise verpasster Transfers aufkommen. Aber wenn das schon die negativen Punkte in einer Saison sind, dann zeigt das, wie herausragend die Saison für den Club läuft.
Klagen auf extrem hohem Niveau. Jetzt lass uns nochmal bei Virgil van Dijk bleiben. Über die Ablösesumme, da ist viel gesagt worden. Manuel, glaubst du, er wird die Verstärkung sein? Jetzt hat er gegen Everton im FA Cup das Siegtor gemacht, aber eigentlich soll er ja auch am anderen Ende des Feldes vor allen Dingen für Ordnung sorgen. Das hatte Marius ja auch schon angedeutet. Wird er das gegen den besten Sturm der Premier League denn schaffen?
Also er alleine wird das nicht schaffen können. Also ich denke, auch in der Defensive von Liverpool ist noch die ein oder andere Verstärkung notwendig. Also einerseits ein spielmachender Sechser, der einfach das Spiel ein bisschen mehr ordnet, ein bisschen weniger diese hohe Dynamik, die teilweise in Hektik ausartet, fördert. Darüber hinaus denke ich, dass auch noch ein zweiter neuer Innenverteidiger mindestens im Sommer, also spätestens im Sommer kommen dürfte oder sollte. Vielleicht wird sogar noch was auf anderen Defensivpositionen gemacht. Jürgen Klopp hat ja jetzt Geld. Das hat er auch vorher schon gehabt. Also die haben in den letzten Jahren einige Spieler relativ teuer verkauft. Ich denke, dass Van Dijk natürlich eine sofortige Verstärkung ist, weil er einfach meiner Meinung nach schon jetzt relativ gut reinpasst, weil er ein Spielertyp ist, der auch individuell sehr stark ist, gutes Zweikampfverhalten, sehr kopfballstark, trotzdem trotz seiner Größe am Boden jetzt auch nicht unglaublich leicht auszuspielen. Aber wie Marius schon gesagt hat, City ist wirklich ein Kaliber, das Spezielles ist, auch wenn sie in den letzten Wochen mehr arbeiten mussten, um ihre Spiele zu gewinnen, aber da ist auch dann, das geht manchmal so schnell, dann ist ein Spielzug dabei, in der eine Abwehr einfach nur zugucken kann, weil es irgendwie zu schnell geht. Wie gesagt, ich sehe Van Dijk als wirklich ausgezeichneten Innenverteidiger, aber er alleine kann die City-Offensive mit Sicherheit nicht aufhalten.
Die Leistung von Manchester City ist natürlich auch im großen Maße an Pep Guardiola festzumachen, am Trainer, der die Mannschaft ja seit der letzten Saison entwickelt hat, mittlerweile seine Ziele auch dank natürlich der Investitionen auf dem Transfermarkt dort ja sehr gut umsetzen kann. Wenn wir Pep Guardiola aber für die Erfolge bei City verantwortlich machen, Marius, dann müssen wir vielleicht aber auch Jürgen Klopp mal für die Probleme, die Liverpool hat, auch wenn das natürlich auch da Klagen irgendwo auf hohem Niveau ist. 44 Punkte nach 22 Spieltagen sind ja so schlecht nicht, aber es gibt eben doch diese Baustellen, die Jürgen Klopp allerdings schon in der letzten und auch in dieser Saison nicht in den Griff gekriegt hat. Jetzt hat er mit Virgil van Dijk einen sehr, sehr teuren Mann geholt, um da zu helfen, aber kann man ihn so ganz von Verantwortung freisprechen? Liegt es nur am Personal?
Nein, man kann ihn auf keinen Fall von der Verantwortung freisprechen. Für mich die größte Problemstelle in der Defensive ist ganz klar die Torhüterposition. Also Simon Mignolet hat seit Jahren seine Wackler drin und in den letzten Wochen hat öfter mal Loris Karius das Vertrauen von Klopp bekommen. Ich habe da ein paar Spiele gesehen. Mehr Unsicherheit kann man eigentlich kaum ausstrahlen. Nahezu jeder Ball, der zu ihm zurückgespielt wird, da geht dann ein Rauen durch die Anfield Road. Oft, oder ich sage mal, jeder zweite, dritte Ball, den er versucht hinten rauszuschlagen, den trifft er nicht richtig und der geht flach, meistens mit Glück bisher durchs Mittelfeld. Definitiv muss ein neuer Torhüter her, wenn Liverpool seine ambitionierten Ziele erreichen will. Oder Loris Karius rafft sich und legt nochmal einen Leistungssprung hin, weil das hat er noch nicht getan, seitdem er in Liverpool ist. Generell sollte ab dem Sommer auch für Jürgen Klopp die Luft in Liverpool ein bisschen unangenehmer werden. Zumindest wird jetzt auch in Liverpool so investiert wie bei anderen Größen in der Premier League. 85 Millionen für Van Dijk bei aller sportlicher Klasse. Dann auch nochmal 75 Millionen im Sommer für Keita. Der Nachfolger für Coutinho, oder da wurde jetzt über Mahrez geredet, der es anscheinend nicht wird, aber zumindest wird da wohl auch ein Mann kommen zwischen 50 und 60 Millionen. Also da wird auch jetzt ordentlich investiert. Und wenn man dann jetzt in 12 Monaten wieder erneut auf Platz 4 steht, tollen Offensivfußball spielt, aber den Titel schon in weiter Ferne sieht, dann sollte doch da ordentlich Kritik auf den deutschen Trainer zukommen, weil die Investition hat jetzt auch seinen Verein gemacht und jetzt muss, glaube ich, auch ein bisschen mehr abliefern als eine Champions-League-Qualifikation und sympathische Interviews.
Und trotz der Baustellen und gerade auch trotz der Torhüterposition, bist du davon überzeugt, dass an diesem Wochenende dann ein Novum in dieser Saison in der Premier League greifen wird? Deine gewagte Prognose?
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass City zum ersten Mal in dieser Saison, im zweiten Kalenderjahr dieser Saison, zum ersten Mal verlieren wird. Das liegt einfach daran, dass Liverpool seine hervorragende Form der vergangenen Wochen auch am Wochenende auf den Platz bringen wird. City wirkt nicht mehr wie so souverän wie noch im Spätherbst. Van Dijk noch mit der ganzen Euphorie seiner Ankunft wird helfen, den Verbund gegen den Traumsturm zu organisieren. Der Traumsturm, der vor allem von dem Ausfall von Gabriel Jesus enorm geschwächt ist. Also natürlich spielt er immerhin Sergio Aguero, aber der in den letzten Wochen wirklich nicht in so herausragender Form war und wirklich verzichtbar für die Mannschaft. Sonst hätte ja Guardiola zum Beispiel nicht wie in Manchester Derby Gabriel Jesus den Vorzug gegeben. Darüber hinaus wird wahrscheinlich Fabian Delph wieder links hinten bei Manchester City verteidigen, gegen niemand geringeren als den momentan formbesten Spieler der Premier League, Mohamed Salah, der schon 17 Mal getroffen hat. Diese ganzen Komponenten zusammengerechnet werden dazu führen, dass Liverpool die 3 Punkte holt und City zum ersten Mal von einem Spiel der Premier League-Saison ohne Punkte vom Platz gehen wird.
Manuel, glaubst du das auch oder hältst du dagegen? Sagst du, nee, Liverpool kriegt auf die Mütze?
Ja, ich halte schon dagegen. Aber auf die Mütze bekommt Liverpool nicht. Ich denke, es wird ein ganz, ganz, ganz enges Spiel. Ich sehe das auch so wie Marius das gerade. Delph gegen Salah ein extrem interessantes Duell wird, das vermutlich auch über das Spiel geschehen entscheiden wird. Aber ich sehe die Liverpool-Defensive eben ähnlich anfällig. Da gibt es auch Punkte, wo man sagen kann, ja, da hat City sehr gute Chancen. Guardiola hat City auch beigebracht, tatsächlich bei Standards gefährlich zu sein. Ich denke, dass da auch die angesprochene Strafraumbeherrschung von Mignolet eine Rolle spielen wird. Es wird, wie gesagt, ein sehr, sehr enges Spiel, denke ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt. Ich glaube nicht, dass Liverpool gewinnt, aber ich halte es schon für möglich, denn Klopp kann gegen Top-Teams gerade zu Hause sein Team schon zu extrem guten Leistungen bewegen. Und ich denke, gerade diese Dynamik und das Konterspiel, das Liverpool auszeichnet, könnte schon dafür sorgen, dass City große Probleme bekommt.
Also das würde dann bedeuten, dass Manchester Citys Vorsprung, der momentan ja bei wirklich gigantischen 15 Punkten auf Manchester United steht, möglicherweise dann am Wochenende, wenn es denn so kommt, wie Marius sagt, am Ende dann irgendwie nicht zusammengedampft wird, aber am Meistertitel wird sich wahrscheinlich dadurch auch nichts ändern. Wir werden das natürlich beobachten und weitere Fragen an den Spieltag in Europa stellen, hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Und dazu werden wir jetzt gleich in La Liga reinschauen, also in die Primera Division in Spanien, zum Match zwischen Real Madrid und dem FC Villarreal.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday, Frage 4 an das Fußballwochenende, heute hier bei uns an die Primera Division in Spanien gestellt. Real Madrid gegen FC Villarreal. Das Match, was am Samstag um 16.15 Uhr angepfiffen wird. Und Real Madrid ja momentan in einer absolut miesen Form. Da gab es ja zuletzt 2 Unentschieden. Zweimal hat man 2-2 gespielt gegen Celta Vigo und dann auch im Pokal sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dort ja im Rückspiel dann auch gegen Numancia nur 2-2 gespielt. Das sah alles andere als gut aus. Und deshalb jetzt die Frage an unsere beiden Experten von 90plus, an Marius Merck und Manuel Behlert. Nach dem Vigo-Patzer und der Pokalblamage gelingt Real jetzt gegen Villarreal der Schritt nach vorne? Feuerfrei, einer von euch beiden, wer möchte?
Ja, ich fange ja mal an. Ich denke, was bei Real in dieser Saison wirklich eine Rolle spielt, ist, dass sie eher irgendwie zu Hause, wo sie in den letzten Jahren fast gar kein Spiel verloren haben, dass sie da einfach nicht mehr so sicher sind. Sie patzen relativ häufig zu Hause und ich kann mir zwar vorstellen, dass Real das Spiel gegen Villarreal gewinnt, auch wenn Villarreal wirklich eine sehr unangenehme Mannschaft ist, die zuletzt in der Liga 7 Punkte aus 3 Spielen geholt hat. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das ein ganz knapper Sieg wird, wenn Real gewinnt. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass das ein sehr zähes Spiel wird. Mir fehlt bei Real im Moment so ein bisschen die Leichtigkeit. Es sind nur Phasen im Spiel, wo es wirklich gut läuft. Das hatten wir auch gegen Celta Vigo gesehen. Nach der Führung von Vigo hat Real aufgedreht, hat das Spiel gedreht, hat 2 Tore geschossen, wirklich gute Spielzüge gezeigt und plötzlich war alles wieder dahin. Am Ende hätten wir das Spiel vielleicht sogar verlieren können. Ich denke, das ist im Moment so das Problem, dass Real einfach nicht über 90 Minuten schafft, eine Leistung auf den Platz zu bringen, die reicht, um Gegner, die nominell individuell unterlegen sind, zu schlagen.
Marius, wie siehst du es?
Ja, Manu hat einen sehr guten Punkt angesprochen, gerade diese Heimschwäche und das meistens gegen Teams aus dem Mittelfeld, sage ich mal, die relativ spielstark sind. Also für ein Mittelfeldteam natürlich. Vigo ist jetzt in diesem Jahr zwar eher im Abstiegskampf, war im letzten Jahr also, aber im Halbfinale der Europa League, also die zähle ich nochmal als Mittelfeldteam. Genauso gab es schon in der Vorrunde daheim gegen Betis Sevilla auch keine Mannschaft mit Europapokalambitionen, zwingenden Europapokalambitionen, aber mit einer sehr spielstarken Offensive, da gab es eine Heimniederlage. Ja, und Villarreal, die stehen auf dem Europa-League-Platz, sind vielleicht ein bisschen besser als die eben genannten Teams, könnten aber auch für ähnliche Probleme sorgen. Ich denke, dass wir haben schon oft über Real in unserem Podcast gesprochen und die Schwächen in dieser Saison. Und ich bleibe da immer noch bei meinem Punkt. Die Mannschaft, die über Jahre jetzt so zusammenspielt, sie ist ein wenig satt. Und ich denke, dass der Fokus in der jetzigen Runde bei so viel Rückstand auf Barcelona sowieso nur noch auf den Titel-Hattrick in der Champions League liegen kann. Ich denke, dass es da momentan große Motivationsprobleme innerhalb der Mannschaft gibt, auch wenn das nach außen natürlich dementiert wird. Aber nach solchen Erfolgen in so einem kurzen Zeitraum und wenig Kaderveränderungen ist es nun mal schwierig, da die Motivation auch entsprechend hochzuhalten. Gerade für solche, sage ich mal, kleinen Ligapartien zu Hause.
Jetzt hat Zinedine Zidane ja seinen Vertrag bei Real bis 2020 erst kürzlich verlängert, beziehungsweise vor wenigen Monaten. Hat jetzt aber selber auch eingeräumt, Manuel, so ein Vertrag gilt letztlich auch nichts. Also der weiß auch, dass die Luft für ihn selbst trotz seiner enormen Titelsammlung in den letzten Jahren seiner Amtszeit dann auch sehr schnell sehr dünn werden kann, wenn es denn eben vielleicht auch mit dem dritten Titel in der Champions League nicht reichen sollte.
Ja, ich denke, was Zidane da oder was der Vorteil für Zidane ist, ist, denke ich, dass er aufgrund der Vergangenheit mit den vielen Titeln, dass er da wirklich einen ehrlichen und fairen Austausch mit dem Präsidium, mit den Verantwortlichen, die ja in der Vergangenheit das ein oder andere Mal schon etwas überschwänglich reagiert haben und da etwas kopflose Entscheidungen getroffen haben, dass er da einfach diesen Vorteil hat mit seinem Hintergrund, dass er da tatsächlich, ich denke, Zidane wäre auch ein Trainer, der sagt, wenn er selbst merkt, dass er keine Ansätze mehr findet, dass er dann mit dem Verein zusammen die Entscheidung trifft, dass Feierabend ist. Ich denke, wie Marius das eben schon angesprochen hat, es müssen teilweise auch Stammkräfte oder Spieler, die jetzt seit mehreren Jahren im Verein sind, hinterfragt werden. Es ist natürlich schwierig bei Spielern, wenn man jetzt, es sind jetzt Beispiele, ich will jetzt keinen Spieler wegreden, aber wenn man von einem Bale redet, von einem Marcelo, von einem Modric, von einem Isco, sind natürlich jetzt Spieler verschiedener Altersklassen, aber man muss einfach irgendwo einen Ansatz finden für Veränderungen und da muss dann zwangsläufig halt auch irgendein Spieler aus einem Teil der Mannschaft weg. Ich denke, da stehen in den nächsten Transferperioden größere Änderungen auf dem Programm und ich denke, wenn es tatsächlich in der Champions League schief geht mit dem Titel-Hattrick oder man relativ früh ausscheidet, die Gegner werden ja nicht leichter, man trifft ja nur auf Paris, dann könnte es tatsächlich sein, dass sie dann weitermacht. Aber das Budget bekommt im Sommer einen der typischen Blockbuster-Transfers für Real zu tätigen und dann noch 2-3 weitere Spieler zu holen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da im Sommer unter Umständen ein größerer Ausverkauf und einige Neuzugänge auf dem Plan stehen.
Ich wollte jetzt nochmal kurz einwerfen. Ich denke, was du schon ganz gut angesprochen hast, ich glaube, es wird Zeit für Real, den BBC-Sturm aufzureißen. Aus Marketingtechnik. Aus marketingtechnischen Gründen würde ich jetzt mal Verkauf vom Ronaldo am unrealistischsten halten. Generell, auch wenn er in dieser Saison wenig zeigt, ist er immer noch in der Lage, wenn es drauf ankommt, Spiel alleine zu entscheiden. Es geht mir eher um die Personalien Bale und Benzema, auf die man zumindest nicht konstant in den letzten 2 Jahren setzen konnte. Also einer von den beiden fehlt meistens der Waliser, aber auch Benzema hatte in den letzten 2 Jahren häufiger Blessuren und stand nicht zur Verfügung. Er wäre jetzt gerade auch in der Ende der Hinrunde, als Ronaldo enorm mit seiner Form zu kämpfen hatte, war da auch Benzema mit seiner Form zu kämpfen. Das wäre mal seine Gelegenheit gewesen, sich mal nach all den Jahren im Hintergrund ein wenig hervorzutreten. Ist ihm auch nicht gelungen und das anscheinend konkrete Interesse von Real an Harry Kane kommt auch nicht von ungefähr.
Also das wäre natürlich dann ein Transfer der Güteklasse Real Madrid so der letzten Jahre, dass man da ordentlich nochmal Kohle in die Hand nimmt. Wie geht's denn aus am Wochenende, Manuel?
Nochmal ganz kurz zu den Transfers. Ich könnte mir auch gerade aufgrund der Berücksichtigung der letzten Tage und der Nazard-Meldung, könnte ich mir Eden Hazard, könnte ich mir auch sehr gut bei Real Madrid vorstellen. Gerade wenn Bale geht, ist das für mich ein Spieler, den du da offensiv wirklich auch auf jede Position einsetzen kannst, außer jetzt im Sturmzentrum. Aber das ist für mich wirklich ein Kandidat, der ganz, ganz heiß wird. Zum Spiel, ich denke, 1-1 oder 2-1 für Real Madrid. Also schätze Real schon so ein, dass sie das jetzt ein Zeichen setzen wollen, aber das geht ja nicht von alleine. Man kann ja nicht sagen, wir setzen jetzt ein Zeichen, dann macht man es auch, sondern da muss schon vieles zusammenkommen, dass es einen überzeugenden Sieg gibt. Ich denke eher, das wird harte Arbeit, ein zähes Spiel. Und ja, vielleicht haben sie diesmal das Glück, dass sie die entscheidende individuelle Aktion auf ihrer Seite haben.
In 40 der letzten 50 La Liga-Spiele von Real Madrid fielen im Schnitt 2,5 Tore. Wie verteilen die sich in diesem Spiel, Marius?
Ja, ich denke, trotz all der ganzen Probleme eher pro Real. Ich denke, dass sich Real da durchsetzen wird am Samstag, aber bleibt da auch bei Manu. Es wird auf keinen Fall ein Champagner-Fußball, der da geboten werden wird. Ich glaube, dass es eher ein Zielstück Arbeit wird. Ich vermute da ein 2- oder 3-1-Sieg von Real, aber sie werden mal wieder 3 Punkte einfahren.
Und vielleicht machen sie ja durch einen Dreier dann auch ein bisschen Boden. Gut auf Atletico Madrid, der Lokalrivale, der ist ja auch schon ein bisschen enteilt. 7 Punkte vor den Königlichen auf Platz 2 in der Tabelle. Da steht Atletico. Auch die haben natürlich einen großen Rückstand auf Barcelona, aber eben deutlich vorm Lokalrivalen platziert. Und auf dieses Spiel, denn Atletico wird ja am Wochenende gegen Eibar spielen. In Eibar, Manuel, wie da habt ihr die gewagte Prognose gestellt, es wird für die Madrilenen ein Stolperstein.
Genau, unser Kollege Christoph hat als La Liga-Experte da gesagt, dass Eibar auch Atletico Madrid ins Stolpern bringen wird und hat als Grund genannt, dass Eibar in letzter Zeit wirklich in einer herausragenden Verfassung ist. 5 Spiele ungeschlagen, dabei 13 Punkte geholt, ist sehr, sehr heimstark, 17 Punkte aus 9 Spielen und haben schon Valencia geschlagen. Zwar hat Eibar eine wirklich katastrophale Bilanz gegen Atletico, aber stehen momentan auf einem 7. Platz, sind dadurch, dass sie in der Copa nicht spielen mussten, ausgeruht. Atletico hat zwar Spieler geschont, allerdings fehlt da Diego Costa nach seiner unglaublich cleveren Gelb-Rot-Karte, als er durch einen Ellbogenschlag die gelbe Karte geholt hat. Dann hat er 5 Minuten später ein Tor geschossen. Das hat er sich dann so drüber gefreut, dass er auf den Zaun klettern musste. Und dann er ist wieder der Alte, er ist wieder da, wo er hingehört und kann jetzt erstmal zuschauen. Deswegen ist Atletico wird das ein oder andere Problem bekommen. Und Christoph ist eben der Meinung, dass ein Unentschieden oder sogar ein Eibar-Sieg möglich ist.
Und das, obwohl Atletico in der Auswärtstabelle immerhin auf Platz 2 steht, 21 Punkte geholt hat. Marius, wie würdest du sagen, ist diese Prognose realistisch?
Ist auf jeden Fall gut durchdacht. Den Eibar-Sieg gegen Valencia habe ich hier übrigens vor ein paar Wochen prognostiziert bei den gewagten Prognosen. Das wollte ich hier auch nochmal kurz erwähnen. Nee, Eibar war schon in der letzten Saison. Das muss man auch wirklich nochmal betonen, ist, glaube ich, wirklich der Verein in Spanien mit den allerwenigsten Mitteln. Xabi Alonso besitzt, glaube ich, sogar ein paar Vereinsanteile. Da weiß man, in was für einer Größenordnung sich da bewegt. Haben auch im letzten Jahr eine ganz starke Runde gespielt, sind dann sogar am Ende, glaube ich, einstellig gelandet und nach ein bisschen schwächeren Saisonstart läuft es auch in dieser Saison wieder ein bisschen besser. Und gerade zu Hause hat man jetzt einen Großteil seiner Punkte eingefahren. Also auch Valencia hat formtechnisch ein wenig nachgelassen. Atletico ist in dieser Saison auch nicht so in überragender Verfassung und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da am Wochenende bei Eibar Probleme bekommen.
Und wir gucken gleich noch in die erste französische Liga. Dort kommt es nämlich zum Duell zwischen Nantes und Paris Saint-Germain. Und ob der Branche-Primus dort geärgert wird, darüber sprechen wir gleich hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und den beiden Kollegen von 90 Plus, Manuel Behlert und Marius Merck. Und wir schauen auf unsere letzte Frage und gucken dazu in die französische Liga. Nantes gegen Paris, das ist das Duell, was am Sonntag um 21 Uhr angepfiffen wird. Der Tabellenführer Paris Saint-Germain trifft auf den fünften beim FC Nantes. Und wir fragen uns, kann denn Ranieri, also der Trainer des FC Nantes, Paris Saint-Germain an diesem Wochenende ärgern, Manuel?
Also ganz wichtig, um Paris zu ärgern, ist, dass man defensiv wirklich gut steht. Nantes hat bis jetzt erst 18 Gegentore kassiert, lebt absolut von Disziplin, von Ordnung. Das ist eine Sache, die Ranieri auch bei Leicester schon vorgelebt hat. Wollte immer eine sehr disziplinierte Defensive haben, schnell umschalten, kontern. Wir haben natürlich jetzt auch erst 18 Tore geschossen, aber Platz 5 ist auf jeden Fall für Nantes absolut überragend. Das ist eine sehr disziplinierte Mannschaft ohne die ganz, ganz großen Stars. Ranieri hat eine Einheit geschaffen und ich denke, es ist schon möglich, dass Nantes Paris ärgern kann. Also das Hinspiel hat Paris zwar 4-1 gewonnen, da stand es aber bis zu 65 Minuten nur 2-1 und Nantes hatte immer wieder seine Konterchancen. Die Frage ist natürlich, nimmt Paris den Gegner hundertprozentig ernst? Das war bis jetzt in der Saison in wirklich extrem vielen Spielen der Fall, dass Paris da auch gerade auswärts von Beginn an dominiert hat und schnell ein Tor geschossen hat. Wenn tatsächlich eine schnelle Führung für Paris fällt, dann kann das auch ruckzuck wieder 0-2, 0-3 stehen. Paris spielt eine überragende Saison in der Liga, hat 9 Punkte Vorsprung, die beste Offensive. Aber es herrscht ein bisschen Unruhe in Paris im Moment. Es sind einige Abgänge möglich. Da werden Trapp, Benarfa, Lucas, Pastore, vielleicht sogar Di Maria genannt. Pastore hat neulich im Training gefehlt, unentschuldigt, weil er sich mit einem Wechsel beschäftigt hat. Der Kader könnte danach gerade im Mittelfeld relativ klein sein. Es ist natürlich immer schwierig, wenn permanent über dich berichtet wird und nur über dieses Financial Fair Play geredet wird. Paris kann auch nicht wirklich was holen im Winter. Da kommt wahrscheinlich nur Lassana Diarra, der ablösefrei ist. Ein erfahrener Spieler im Mittelfeld, der jetzt auch höchstens für die Kaderbreite gelegen kommt. Mhm. Dementsprechend denke ich schon, dass in Paris vielleicht im Moment ein bisschen, zumindest eine Möglichkeit besteht, dass man Paris im Moment ärgern kann, wenn wirklich alles gut läuft bei Nantes. Ranieri wird sein Team gut einstellen. Ich habe Nantes jetzt 2-3 Mal gesehen, die spielen wirklich einen ordentlichen Fußball, haben auch den ein oder anderen Techniker im Team, der da mal in Konterspielen 1-gegen-1 gewinnen kann. Also ich vermute, dass Paris zumindest gefordert wird. Ob sie Paris jetzt ärgern können, das wird sich dann am Sonntagabend zeigen, aber leicht wird es wahrscheinlich nicht.
Das ist ja auch eine dieser Stärken von Ranieri, wirklich No-Name-Teams so zu formen, dass es zu einer Einheit kommt. Das hast du eben schon gesagt, Manuel. Aber ist das auch der große Unterschied, Marius, der eben vielleicht auch Nantes und Paris dann trennt, diese Einheit? Denn Paris, gut, ein zusammengewürfelter Haufen an hochbezahlten Spielern, aber so dieses Einheitliche, das hat in manchen Spielen vielleicht auch nochmal gefehlt, gerade wenn es dann vielleicht doch mal eben nicht so laufen sollte.
Ja, zumindest kann man schon mal die Einheit hinterfragen, wenn jetzt möglicherweise aus den ersten 18 Nummer 14 bis 17 ausgetauscht wird. Da muss ich auch das ganze Mannschaftsgefüge nochmal neu finden. Spieler wie Benarfa, Lucas, Pastore, die jetzt als Abgänge gehandelt werden und wohl auch so kommen werden, denn die Financial Fairplay-Probleme sind offensichtlich, wenn man sich anschaut, dass gerade nur Diarra kommen wird, der ablösefrei ist, also PSG kann wirklich nichts machen. Der Hintergrund auch im nächsten Sommer, die wohl eintretende Kaufpflicht für Kylian Mbappé, das sind dann auch nochmal schlappe 180 Millionen, also das Financial Fairplay scheint da gerade wirklich zu drücken, dementsprechend wird sich der Kader verändern. Für mich war diese mannschaftliche Einheit in der Vorrunde eigentlich ganz gut geformt, auch wenn man, natürlich soll man das nicht als alleinigen Indikator nehmen, aber auch die Mitteilung der Spieler in den sozialen Medien, das scheint zumindest in der Mannschaft relativ großer Zusammenhalt zu herrschen, auch wenn alle aus wahrscheinlich individuellen und eigennützigen Beweggründen nach Paris gekommen sind. Ob das dann auch noch im Frühling so sein wird, bleibt dann mal abzuwarten. Aber große Risse in der Mannschaft waren vielleicht bis auf diese Elfmetersache mit Cavani und Neymar in der Vorrunde nicht festzustellen.
Also von daher auch alles gut. Manuel, wie geht's aus?
Ja, ich tippe auf einen knappen Auswärtssieg für Paris, aber neunt wird Paris auf jeden Fall schwer machen. Ich tippe auf ein 0-1. Vielleicht geht's am Ende 0-2 aus.
Marius?
Ich sehe es relativ ähnlich, auch wenn man mal wirklich sagen muss, dass Claudio Ranieri wirklich ein herausragender Trainer ist, denn er hat ihn jetzt nach seinem traurigen Abgang in Leicester jetzt einen weiteren großen Verein aus einer großen europäischen Liga mit Tradition, hat er jetzt den nächsten Verein quasi saniert. Aber ich glaube auch nicht, dass es lang wird, um Paris am Wochenende Punkte abzunehmen. Ich glaube aber auch, dass Paris Probleme haben wird und sehe es ähnlich wie Manus, wird wohl ein knapper Auswärtssieg.
Also auch das werden wir natürlich überprüfen. Dann am Wochenende, Sonntag 21 Uhr, wird das Duell zwischen Nantes und Paris angepfiffen. Also wieder jede Menge Fußball an diesem Wochenende. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Manuel, welches Spiel von denen, die wir jetzt eben besprochen haben, interessiert dich am meisten? Wo guckst du ganz genau hin?
Da ich die Samstagsspiele alle verpasse, schaue ich natürlich aus Fansicht auf Bayern und am Sonntag werde ich mir definitiv sowohl Liverpool als auch Paris angucken.
Also du bist einer, der alles guckt. Marius, wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Fokus wird dieses Wochenende wegen Premier League Vorliebe ganz klar auf Liverpool City liegen, weil ich halt durch diese beiden starken Offensivmannschaften mir da ein torreiches Spiel erhoffe und es auch generell aus sportlicher Sicht interessant sein wird, wie sich beide Mannschaften in dem Spiel verkaufen werden.
Also jede Menge Fußball am Wochenende und wenn ihr euch nicht nur für Fußball interessiert, sondern vielleicht auch ein Herz für den Rugby-Sport habt, dann kann ich euch auch noch was ans Herz legen. Am Samstag, 15 Uhr, gibt's bei uns hier auf meinsportradio.de die Partie Heidelberger RK gegen Pataro Rugby Calvisano live auf meinsportradio.de. Andreas Thies ist vor Ort in Heidelberg und wird euch dieses Spiel auf die Ohren bringen. Natürlich nach dem meinsportradio.de Motto Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast gibt's das Ganze dann auch hinterher natürlich noch zum On-Demand nachhören, wenn ihr die Live-Übertragung nicht schaffen solltet. Also 90 Plus und R-Matchday dann in der nächsten Woche wieder und das übliche Sport- und Fußballprogramm hier auf meinsportradio.de. Das wird es dann auch in der nächsten Woche wieder geben. Ich sage für heute vielen Dank an Manuel Behlert und an Marius Merck von 90 Plus.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.